Content Note. In diesem Podcast werden Kolonialismus, rassistische Diskriminierung und Gewalt thematisiert. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
Am Ludgeri-Kreisel in Münster ist immer richtig viel los. Eine Menge Autos, Busse und Fahrräder. Besonders jetzt im Feierabendverkehr. Ah ja, da ist es ja schon. Ein Stückchen vom Kreisel entfernt, gleich neben dem Radweg, steht ein großer Steinklotz. Eine Art Pfeiler. Das Train-Denkmal.
Unter Train verstand man in früheren Armeen den Tross bzw. die bestandenen Transporteinheiten des Heeres. Und der Standort des westfälischen Train-Bataillons Nummer 7 war von 1853 bis 1918 Münster.
Das Train-Denkmal wurde 1925 aufgestellt, zur Erinnerung an die Soldaten aus der Train-Abteilung Nummer 7, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind.
Mein Name ist Sarah Albi-Zwieg und ich bin Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Uni Münster.
Aber das Denkmal erinnert nicht nur an den Ersten Weltkrieg. Rechts und links daneben liegen nämlich noch zwei Gedenktafeln. Die eine erinnert an einen deutschen Soldaten, der 1901 in China gefallen ist. Was die Tafel nicht erwähnt, ist der koloniale Kontext. Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus.
Folge 5. Mehr als Gewitterwolken am Südseehimmel. Koloniale Gewalt und ihre Aufarbeitung. Der Soldat, dem mit der ersten Gedenktafel gedacht wird, wurde bei der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes getötet.
Deutschland hatte ja versucht, ganz aktiv sein Gebiet zu vergrößern und hatte eben auch in Nordostchina Interessen, kooperierte dort auch mit anderen Kolonialmächten und dagegen formierte sich ein Aufstand sogenannter Boxer. Das war eine daoistisch-religiöse Gruppe und dann schlossen sich eben verschiedene Kolonialmächte, darunter auch Deutschland, zur Niederschlagung dieses Aufstands zusammen, der dann auch die offizielle Unterstützung durch die Qing-Regierung erhalten sollte.
Auf der einen Seite standen also die Kolonialmächte, das heißt die europäischen Großmächte, die USA und Japan, und auf der anderen Seite die Boxer und die chinesische Regierung. 1900 war das. Und Kaiser Wilhelm II. Hat damals die deutschen Truppen nochmal richtig angeheizt, bevor sie nach China gereist sind. In seiner berühmt-berüchtigten Hundenrede.
Gefangene werden nicht gemacht. Führt eure Waffen so, dass auf 1000 Jahre hinaus kein Chinese mehr wagt, einen solchen Befehl anzunehmen.
Die Niederschlagung des Aufstandes fiel sehr brutal aus.
Also es gibt in der Forschung unterschiedliche Zahlen. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass auf jeden Fall wenige hundert europäische christliche Missionare starben. Und zwischen 10.000 und 20.000 ChinesInnen.
Und die zweite Gedenktafel neben dem Train-Denkmal, woran erinnert die? Es starben den Heldentod für Kaiser und Reich in Deutsch-Südwestafrika 1905 bis 1906. Sergeant Gustav Durchholz, 3. Kompanie. Gefreiter Otto Chemnitz. Deutsch-Südwestafrika ist der Name der deutschen Kolonie im heutigen Namibia. Und in dieser Kolonie hat sich von 1904 bis 1908 ein Völkermord ereignet.
Also ereignet eigentlich nicht.
Er wurde begangen. Und zwar von der deutschen Kolonialmacht. Also von deutschen Soldaten und ihren deutschen Befehlshabern.
Und den Herero und Nama, die dort lebten.
Von Heldentod zu sprechen, wie es die Gedenktafel tut, ist insofern ziemlich zynisch. Darauf weist doch eine Infostele hin, die gut sichtbar einige Meter entfernt neben dem Train-Denkmal steht. Die Stadt Münster bekennt sich zur deutschen Verantwortung für koloniales Unrecht und den Völkermord an den Herero und
was die Gedenktafeln verklären, soll die Infostehler also gerade rücken. Während die Opfer des Kolonialismus auf den Gedenktafeln am Denkmal mit keinem Wort erwähnt werden, findet sich hier der explizite Hinweis auf die getöteten Herero und Nama. Und es ist von Völkermord die Rede.
Und seit wann ist das so?
Also die Infostele sieht ja noch ziemlich neu aus.
Im Mai 2023 wurde die Infostele hier aufgestellt. Nach dem Ende des Kolonialismus wollten sich die Leute in Münster nämlich lange nicht an die Verbrechen in Namibia erinnern. Erst in den 1980er Jahren tat sich etwas, wie Philipp Erdmann aus dem Stadtarchiv Münster erzählt.
1982 haben Aktivistinnen und Aktivisten rund um den ACAFRIC, den Arbeitskreis Afrika hier in Münster, also so eine Gruppe zivil-gesellschaftlich engagierter Menschen aus dem studentisch geprägten linksalternativen Milieu, das Denkmal verhüllt und auf die Folie groß draufgeschrieben, dieses Denkmal ist ein Schandmal.
Mit dieser Aufschrift und anderen Aktionen wollte der Arbeitskreis auf den kolonialen Kontext des Denkmals hinweisen. Zu diesem Zweck wurde 1984 auch eine Gedenktafel angefertigt, die die deutschen Verbrechen in Namibia als Völkermord bezeichnete. Aber der Rat der Stadt Münster wollte sie nicht aufstellen. Stattdessen wurde die Tafel erstmal eingelagert. Und mit ihr ist sozusagen auch die Erinnerung an den Völkermord verstaubt.
Hier in Westfalen mussten Menschen sich auch nicht damit auseinandersetzen. Für sie war und ist das weit weg.
Den Nachkommen der wenigen überlebenden Herero und Nama ging das da sicherlich ganz anders.
Erst 2015 hat ein hochrangiger deutscher Politiker im Zusammenhang mit den getöteten Herero und Nama erstmals von Völkermord gesprochen. Norbert Lammert in seiner Funktion als Bundestagspräsident. Erst über 100 Jahre nach dem Geschehen begann damit auf deutscher Seite allmählich der Aufarbeitungsprozess. Petitionen und Gesprächsforderungen von namibischer Seite gab es schon viel länger. Und noch einmal 6 Jahre später, 2021, folgte dann endlich das hier. Auftritt Heiko Maas, damaliger Außenminister.
Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken an die Opfer zu finden. Und dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten aus der Zeit von 1904 bis 1908 ganz klar benennen. Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord. Wir bekennen uns damit auch zu unserer historischen Verantwortung.
Endlich! Das war aber auch lange überfällig.
Auf jeden Fall.
Die deutsche Regierung spricht offiziell von Völkermord.
Hey Caro, seid ihr schon in der Bar? Ich bin irgendwie nicht so gut drauf. Kann ich vielleicht zu euch stoßen?
Ich glaube, ich muss erstmal weg hier. Weg vom Treindenkmal. Auf andere Gedanken kommen.
Zwei Weinschorlen bitte.
In der Bar treffe ich auf Caro und ihren jüngeren Bruder Tobi.
Nee, für mich einen Tee gern. Danke.
Wow, Tobi, du bist ja richtig wild heute unterwegs. Ein Tee?
Ah, sorry, ist heute Alkoholpflicht oder was?
Haha.
Ich muss halt einfach noch richtig viel erledigen, bevor ich dann losfahre.
Der Tobi, der macht ja mich jetzt diesen Freiwilligendienst.
Ja, übermorgen geht der Flug.
Ja, für ihn geht's richtig, richtig weit. Also ich war ja damals bei meinem FSJ, da war ich ja nur in Bethel, also in Bielefeld, bei dem Altenpflegeheim. Tobi, der fliegt nach Südafrika.
Ja, ich hoffe, dass ich dort vor Ort halt irgendwie helfen kann.
Seit ich mich mit dem Kolonialismus beschäftige, fällt mir auf, das Thema ist irgendwie überall. Und jetzt schon wieder Südafrika. Aber wenn Tobi nach Südafrika reist, um dort zu helfen, dann ist das doch kein Kolonialismus, oder? Er geht ja mit einer anderen Haltung dorthin als damals die Soldaten.
Nur weil die Person während ihres FSJs nicht direkt mit dem Gewehr rumrennt, heißt es doch noch nicht, dass das FSJ nichts mit Kolonialismus zu tun hat.
Nur weil etwas nicht offensichtlich ist, heißt es nicht, dass es kein Rassismus oder Kolonialismus ist. Eine Person muss ja auch nicht rassistische Ideologien gutheißen und kann sich trotzdem rassistisch verhalten.
Rassismus hat leider viele Gesichter.
Schulte Altenroxel, ihr erinnert euch? Das Buch aus dem Regal meiner Oma. Wenn ihr euch nicht erinnert, dann beginnt doch den Hörspiel-Podcast bei Folge 1. Schulte Altenroxel selbst ist ja auf jeden Fall schon ein Beispiel für Kolonialismus ohne größeren militärischen Auftrag. Außerdem gab es im 19. Jahrhundert zum Beispiel auch eine Menge Menschen, die zur Mission in den Kolonien unterwegs waren.
Mission, die Definition: vom kirchlich-religiösen Impetus bestimmte friedliche Bekehrung von Nichtchristen zum Christentum.
Mission heißt also, dass nichtchristliche Menschen sozusagen vom Christentum überzeugt werden sollen. Auf friedliche Weise.
Friedlich? Also wenn ich mir die Geschichte anschaue, waren Missionen eher nicht friedlich. Oft wurden unterschiedliche Formen der Gewalt mit der göttlichen Mission gerechtfertigt.
Und ich frage mich, wieso mussten die Menschen überhaupt bekehrt werden?
Ich bin Felicity Jens, ich bin Historikerin hier an der Uni Münster, arbeite viel zum Kolonialgeschichte.
Mission und koloniale Herrschaft, das ist ja nicht das Gleiche, oder?
Es ist eine sehr komplex und sehr schwierige Beziehung. Mission kann ohne Regierung, ohne Politik nicht arbeiten, weil vor Ort brauchen sie dann auch Land, Unterstützung und auch Strukturen. Kolonialregierung hat auch viel mit der Hilfe von der Mission dann auch gearbeitet. Die Mission hat auch die Regierung geholfen, weil die Kolonialherren bräuchten auch natürlich dann Leute, die dann bei dem ganzen Arbeiten, was man vor Ort brauchten, Hilfe. Und die Mission hat geholfen, insofern, dass sie dann die Leute dann geschult haben.
Aber wie sieht das heute aus? Wie arbeiten Kirchen in unserer Gegenwart mit ehemaligen Kolonien zusammen?
Ich bin Judith Wüllhorst. Ich leite hier im Bistum Münster die Fachstelle Weltkirche und globale Zusammenarbeit.
Die kolonialen Verflechtungen der Mission und ihre Langzeitwirkungen rücken im Bistum Münster zum Beispiel immer mehr ins Bewusstsein.
Es steht außer Frage, dass die koloniale Vergangenheit auch heute noch sehr präsent ist. Und gerade Machtasymmetrien und koloniale Kontinuitäten auch heute wirkmächtig sind. Was uns wichtig ist in unserer Arbeit, ist deutlich zu machen, dass wir um diese Vergangenheit und diese Geschichte sehr wohl wissen, dass wir das sehen und auch versuchen, damit sozusagen kritisch und sensibel umzugehen. Und das eben zu dekonstruieren, wo es möglich ist. Ich denke, dass das auch mit ein Grund ist, also die Veränderung, dass wir heute Fachstelle Weltkirche und globale Zusammenarbeit heißen, weil wir merken, es geht um Zusammenarbeit. Es gibt ganz viel, was wir lernen können aus der Weltkirche von Partnerinnen und Partnern in anderen kulturellen Räumen und von den Erfahrungen, die dann eben auch hier im Bistum Münster eingespeist werden können.
Ein Voneinanderlernen und eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit gelten heute eigentlich nicht nur für die Kirchen, sondern für alle.
Aber hat Tobi das auch auf dem Schirm?
Das frage ich mich auch.
Danke dir.
Danke.
Bitte. Genau. Ich fliege dann übermorgen von Düsseldorf nach Amsterdam und von dort direkt nach Kapstadt.
Und was genau machst du da bei deinem Freiwilligendienst?
Ich unterrichte dort an der Schule. Also primär helfe ich den Kindern bei den Hausaufgaben, aber es ist an der Schule.
So cool.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon mega aufgeregt und freue mich riesig. Also an der Schule, an der ich dort unterrichten werde, läuft eigentlich alles auf Englisch. Aber ich will halt auf jeden Fall auch Afrikaans oder Isikosa lernen. Darauf hat mich die Organisation, mit der ich das mache, da eben auch hingewiesen.
Aber ist das nicht ein bisschen zu krass? Also du weißt ja nicht, ob du jemals also nach diesem Jahr eben diese Sprache überhaupt noch wieder sprichst, also brauchst und so.
Naja, also ich will ja mit den Leuten dort auch richtig in Kontakt kommen und einen Austausch finden und mich mit deren Geschichte und Kultur beschäftigen. Deswegen finde ich schon irgendwie wichtig.
Auf jeden Fall ist es wichtig, sich mit der Region, mit der man zusammenarbeitet, auseinanderzusetzen. Und sich der eigenen Rolle bewusst zu sein. Aber was will diese Organisation, mit der Tobi unterwegs ist, in Südafrika erreichen? Wer hat hier wen um Hilfe gebeten? Oder eher, wurde hier überhaupt um Hilfe gebeten? Eine Menge Fragen.
Ah, also gibt's da so eine Organisation, die den Freiwilligendienst in die Wege leitet?
Ja, ja, genau. Also die Schule, an der ich dort bin, die hat sich eben gemeldet, weil die Freiwillige suchen. Und die haben mich dort eben vermittelt. Ja, ich muss auch einiges an Geld zahlen, aber das ist ja auch irgendwo klar, weil Ich arbeite zwar dort, aber die kümmern sich halt komplett um meine Unterkunft, um meine Verpflegung und sind auch direkt die ganze Zeit ansprechbar.
Die sind die ganze Zeit da?
Ja, ja, klar.
Ah, super,
ja, klar.
Das ist toll.
Ja.
Ich bin so stolz auf dich, ich bin ganz aufgeregt.
Bei Tobi klingt das alles ganz positiv. Trotzdem frage ich mich, kriegen wir die kolonialen Denkmuster je aus unseren Köpfen? Mehr dazu gibt's in der nächsten Folge. Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus. Eine Produktion des LWL Medienzentrums für Westfalen. SprecherInnen: Fine Sendel, Joyce Sanya, Noah Tinua, Özgür Karadeniz, Binetta Hansen, Florian Geiselmann, Birte Hanusrichter, Carla Becker, Della Dabulamansi, Philipp Bender, Doa Güder. Ton und Technik: Tobias Ober, Jonas Lechenmeier. Redaktionsteam: Marc Loray, Lisa Gillmeister. Dank an Jeef Gimeli. Sensitivity Reading: Ellie Mariama Mani. Komposition: We Are Modular. Regieassistenz: Hanna Bickhoff. Regie: Theresa Fritzi Hörl. Dieses Projekt wird von der LWL Kulturstiftung gefördert im Rahmen von POWER, Postkoloniales Westfalen-Lippe.